einmal die richtige ist. Noch bevor ich eine Antwort geben kann, stirren in meinem Kopf Dutzende von Eindrücken herum. Der Lutheraner würde so antworten, der Reformierte so, der Presbyterianer anders, der Pfingstler wieder anders und der Katholik ganz anders. Eine Frage, viele Antwortmöglichkeiten. Und jede Antwort will so weit wie möglich an die echte Wahrheit herankommen. Aber ist meine Antwort immer die richtige Antwort? Ich bezweifle das. Es ist genau dieses Wirrwarr in unserem Kopf um eine gut begründete Theologie und Gemeindepraxis. Von unserem Wunsch, Herr Gott zu ehren, dieses Wirrwarr ist ein Problem, das uns als Gesamtkirche immer wieder vor eine Zerreißprobe stellt. Christliche Einheit ist nicht einfach. Wir sind nämlich alle anders. Vielleicht denkt der eine oder andere von Ihnen heute, was sollen wir denn diesen grünen Schnabel aus einer komischen Habenhauser Kirche überhaupt zuhören? Vielleicht sind meine Kommentare aus der Jugendarbeit einfach ein bisschen zu flapsig, meine Art zu locker, meine Predigt nicht so geschliffen. Vielleicht kennen Sie unsere Taufpraxis in der Bauungsgemeinde und sagen, was soll aus Habenhausen denn schon Gutes kommen? Aber ich bin heute nicht hier, um Ihnen ein Ärgernis zu sein. Ich bin heute hier als Einladung eines guten Freundes, der da drüben sitzt. Und der komme ich gerne nach. Und auch das Thema, das ich heute anschneiden werde, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Der Predigttext wurde von der Evangelischen Allianz für diesen Sonntag ausgesucht. Und ganz ehrlich, dieser Text hat es in sich. Er wird Sie und mich heute herausfordern. Er wird uns nicht still sitzen lassen. Wir denken ja oft, die deutsche Einheit war ein hartes Stück Arbeit. Es war eine richtige, schwere Geburt. Aber warten Sie einmal, bis Sie heute hören, dass Jesus sich Einheit mit Ihrem Banknachbarn wünscht. Dass er sich Einheit mit Ihrer Nachbarkirche wünscht. Dagegen ist die deutsche Einheit ein Kindergeburtstag gewesen. Ich möchte nochmal den Predigttext so weiter vorlesen. Aus Johannes 17, Verse 20 bis 23. Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern auch für die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebt, wie du mich liebst. Dieser Text, kann ich gerne setzen, ist wirklich herausfordernd. Ich möchte einfach jetzt einmal im Vorfeld zwei Dinge festhalten. Erstens, der Glaube der Welt ist in diesen Versen an eine Bedingung geknüpft. Der Vater, der Sohn und die Menschen, die diesem Gott folgen, müssen eins sein, damit die Welt glauben kann, dass Gott in Jesus wirklich Mensch wurde und eben in diese Welt kam, von Gott gesandt. Gott wurde Mensch. Und zweitens, wir, die Menschen, die diesem Gott nachfolgen, sollen genau wie er in sich selbst eins ist, eins sein, damit die Welt die Liebe Gottes für sie erkennt. Ich finde diesen Text alles andere als einfach. Und wenn es in irgendeinem Manager, Ratgeber stehen würde, dann würde ich sagen, brauche ich nicht, will ich nicht, ist mir zu schwer. Aber die Konsequenzen, diesen Text zu missachten, sind gravierend. Keine Einheit mit Gott, das heißt, ich gehe meinen eigenen Weg, bedeutet, die Welt kann nicht glauben, dass da wirklich was dran ist mit Jesus. Dass Gott wirklich Mensch wurde. Dass Gott wirklich der, dass Jesus wirklich der gesamte Gottes ist. Keine Einheit mit unseren Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, in der Stadt, im Land, auf der Welt, Der mit seinen Freunden öfter mal einen trinken geht, die kann man schnell als weltlich abstempeln. Ein Mensch hingegen, der so komplett abstinent lebt, als weltfremd. Und irgendwo dazwischen ordnet sich unsere persönliche Frömmigkeit ein. Die Frage ist, wie leben wir unseren Glauben aus? Schon bei Daniel im Alten Testament sehen wir das. Er ist ein Jude im babylonischen Machtapparat. An hoher Position. Er arrangiert sich mit den damaligen Verhältnissen. Er ließ sich mit den königlichen Beamten ein und wurde selbst ein hohes Tier. Er lebte in der Welt von Babylon, wie sie damals war. Aber er war auch Jude. Seine Theologie, seine Moral, seine Ethik, sein Verhalten. Das alles kam nicht aus der Umwelt Babylons. Die kam aus seinem Glauben an den Gott, der wahr, der ist und der ewiglich sein wird. Er lebte in der Welt, aber seine Überzeugung kam aus einer anderen Welt. Und Daniel hat durch sein Zeugnis das ganze System Babylons in Frage gestellt und bekam Recht. Und wir alle stehen in diesem Kampf. Wie weit darf ich gehen, ohne Kompromisse in meinem Glauben einzugehen? Wahrscheinlich leben wir nach dem Wunsch Gottes genau dann richtig, wenn wir für die super frommen zu weltlich sind und für die super weltlichen zu fromm. So wie Daniel eben. Wenn wir von beiden Seiten beschossen werden, dann stehen wir vielleicht auf der richtigen Seite. Und das Beispiel, aber eben nur ein Lebensstilbeispiel. Viel schwieriger wird es, wenn wir uns über Theologie unterhalten und dann zu einer Einheit kommen wollen. Wie wir sehen, brauchen wir dieses Gebet von Jesus für uns. Wir brauchen das Gebet für Einheit, das Jesus sprach. Denn wir leben in einer Welt, in der vieles von selbst kommt, aber Einheit nicht. In dieser Welt zu sein, also auf dem Platz zu leben, an dem Gott uns hingestellt hat, ist echt schwer. Einheit zu haben, selbst unter uns Christen, ist noch viel schwerer. Wir missverstehen uns so oft. In unserem persönlichen Leben versuchen wir zwei verschiedene Polen recht zu geben. Wir leben als geretteste Menschen auf dieser Welt und versuchen unser Leben hier nur von Gott zu verstehen. Auf der anderen Seite leben wir als gerettete Menschen in dieser Welt und wollen ganz nah dran sein an den Geschöpfen, die Gott gemacht hat. Wir sind im Sande Gottes Stellvertreter an Christi statt. Und wir können es uns nicht leisten, aufgrund von unterschiedlicher Kirchenpraxis, die Einheit der Christen in Bremen oder woanders zu gefährden. In den ersten beiden Versen unseres Textes, Vers 20 und 21, bittet Jesus seinen Vater um die Einheit der Christen, damit die Welt glaubt, dass er der Gesandte Gottes ist. Ich finde diesen Text extrem spannend. Wie sieht Einheit Gottes aus? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Was macht ihre Einheit aus? Sicherlich verbindet sie die Liebe zueinander. Jetzt die Feststellung, dass die eine Person ohne die andere nicht genug wäre. Es ist nur dann der ganze Gott, wenn wir von ihm als Vater, Sohn und Heiliger Geist sprechen. Aber es geht noch weiter. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist unterscheiden sich in ihrer Aufgabe, in ihrer Wirkungsweise und in ihrem Auftreten voneinander. Sie sind nicht identisch und austauschbar. Sie sind unterschiedlich, teilen sich aber das gleiche Wesen. Es ist der Sohn, der am Kreuz litt und nicht der Geist. Es ist der Geist, der uns erfüllt und nicht der Vater. Jesus betet zum Vater, in dessen Auftrag er unterwegs ist. Jesus betet nicht in seinem eigenen Wort, in seinem eigenen Namen, zu sich selbst. Vielleicht kennen Sie das alte Dreieinigkeitsdiagramm der frühen Kirche. In der Mitte ist Gott, oben ist der Vater, der Sohn und der Geist markieren die Seiten. Und von der Mitte aus gehen so Verstrebungen zu Sohn, Vater und Geist. Und darauf steht, dass Gott eben Vater ist, Gott ist der Sohn und Gott ist auch Geist. Und interessanterweise gibt es diese flankierten Seiten, die vom Vater zum Sohn gehen, von Sohn zum Geist und von Geist zum Vater zurück. Und da steht eben drauf, der Vater ist nicht der Sohn. Und der Sohn ist nicht der Geist. Und der Geist ist nicht der Vater. Einheit in Unterschiedlichkeit. Gott ist all das, aber die Personen in der Dreieinigkeit sind unterschiedlich. Kann es sein, dass diese Dreieinigkeit für unsere Kirchenpraxis irgendetwas zu sagen hat? Vielleicht mehr, als wir annehmen? Es ist spannend, Christsein anzusehen, wie es gelebt wird, überall auf dem Globus heute. Wir sind wirklich unterschiedlich. Wir treten unterschiedlich auf. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte. Aber uns alle vereint, dass wir an den dreieinen Gott glauben, der uns aus der Sündenmacht errettet und ein neues, ewiges Leben schenkt. Und daran knüpft Jesus hier an. Er weiß um die Unterschiede in Persönlichkeit und Frömmigkeit seiner Jünger. Der zweifelnde Thomas, der vorlaute Petrus, der forschte Theologe Paulus, der zögerliche Markus, der fügsame Barnabas. Aber er will Einheit zwischen dieser Gruppe von Menschen. Und er erwartet es auch für uns. Jesus sagt, wenn ihr das nicht schafft, ihr Nachfolger, dann wird die Menschheit nicht glauben können, dass ich, der Sohn Gottes, wirklich als Mensch in die Welt gekommen bin, dass sein Vater ihn gesandt hat.
ist es wichtig zu verstehen, wie Gott ihn gesandt hat. Gott wurde Mensch. In Jesus, dem Mensch par excellence, haben wir durch die Vergebung unserer Sünden unsere Menschlichkeit wieder zugesprochen bekommen. Sünde hat uns entmenschlicht, uns enthumanisiert. Wir haben das verloren oder vielleicht im Zerrbild nur noch erfahren können, was wir als Ebenbildlichkeit Gottes bezeichnen. Und dann ist Jesus in den Dreck dieser Welt gekommen, in ihren Dreck und in meinen Dreck. Er saß da mit uns, er sitzt mit uns. Er weint mit uns, er lacht mit uns, er tröstet uns, er mag uns sogar. Er liebt uns bedingungslos und zeigt uns damit, wie wir leben können auf dieser Welt. Jetzt frei von Schuld können wir wieder entdecken, was unsere Menschlichkeit eigentlich bedeutet. Aber wie hat Jesus das geschafft? Ich glaube, der Puritaner Philip Brooks sagt es gut. Jesus Christus ist die Herablassung Gottes und die Erhöhung des Menschen. Gott zeigt uns, zu welch großen, tiefen und schmerzhaften Liebe er fähig ist. Und er zeigt uns, welches Potenzial wir Menschen als Ebenbild Gottes zugesprochen bekommen. Jesus hat sich um die Ausgestoßenen, die Außenseiter, die Verachteten gekümmert. Nicht der Druck der Welt, nicht politische oder religiöse Systeme haben diese armen Menschen in irgendeiner Art und Weise geändert. Aber dann kommt dieser Jesus, tritt in ihr Leben, gibt ihnen Liebe und diese Menschen verändern sich. Wir sollen in keinen Beziehungen Heilung schenken, der Armut nicht gleichgültig gegenüberstehen, sondern handeln. Wir sollen uns einmischen, dreckig werden, so wie Jesus dreckig geworden ist. Einheit passiert durch Beziehungen. Dadurch, dass ich hier bin und sie kennenlerne. Und Einheit, weil es Beziehungsarbeit ist, ist nicht immer klinisch sauber und makellos. Da macht man sich dreckig. Da lebt man mitten in der Welt. Genau da, wo Gott uns haben möchte. Und dann, wenn wir so leben, wie Jesus das von uns möchte, dann wird die Welt kommen und Fragen stellen. Woher kommt diese Kraft, mit der ihr so lebt? Und dann sagen wir, dass das große Geheimnis um Jesus ist, dass wer ihn sieht, Gott sieht. Und in unseren wirklich guten Momenten, wo wir dicht dran sind am Herz von Gott, dann schauen die Menschen auf uns und sehen Gott in uns am Wirken. Er ist der Gott, der wurde, was wir sind, damit wir werden, was er ist. So viel Potenzial liegt da in uns drin. Jesus hat die Welt mit seinem Kommen auf den Kopf gestellt. Zum Beispiel identifizierte er sich mit verfolgten Christen in solch einem Maße, dass er zu Saulus sagen kann, du verfolgst mich. Obwohl Paulus das eigentlich, Saulus das eigentlich gar nicht tat. Er hatte Jesus Nachfolger verfolgt und nicht Jesus. Aber das ist die Menschwerdung Gottes in all seiner Schönheit. Jesus identifiziert sich komplett mit den Menschen. Er versteht uns durch und durch. Er lebt mit uns, war einer von uns. Fühlte, was wir fühlen. Jesus kennt uns und stellt klar, jeder, der die verfolgt, die mich lieben, verfolgt auch mich. Jesus identifiziert sich mit mir, dem Sünder. Identifiziert sich mit ihnen heute. Und er fordert uns auf, uns mit unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, Postboten, den Schwiegereltern zu identifizieren. Die Menschwerdung Jesu zeigt das brachliegende Potenzial einer erlösten Menschheit, ja, eines erlösten Individuums. Einer Person, die nicht vorrangig an sich selbst denkt, sondern den Nächsten im Blick hat. Einheit funktioniert nur so. Der andere, so komisch und unverständlich er uns auch vorkommen mag, ist das Ziel meiner Liebe. Ein bekannter Pastor in den USA wurde einmal gefragt, wie er mit seinen Kritikern, und da gibt es anscheinend viele, so umgehe. Seine Antwort Ich glaube, so lebt man Einheit. Natürlich schaut die Welt auf uns. Natürlich schaut die Welt auf die Kirche. Und bei aller Ablehnung glaube ich wirklich, dass die Welt sich danach sehnt, dass wir auch Kirche sind. Dass wir uns abheben vom Rest der Welt. Sie will eine Ethik, eine Moral sehen, die mehr zu bieten hat, als das, was die Welt zu bieten hat. Sie will Menschen sehen, die sich in Liebe und Einheit trotz Unterschiedlichkeit begegnen. Und wo sie das nicht sieht, dann zieht sie sich angewidert zurück. Wenn wir es nicht schaffen, ein Kontrastprogramm zu leben, wird die Welt uns lediglich als ein weiteres Angebot auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten wahrnehmen. Christus hat da mehr mit uns vor. Die Welt soll an uns erkennen, wie Gottes Sohn ist. Spüren Sie die Verantwortung dieser Aussagen? Es liegt auch an mir und auch an Ihnen. Es liegt an uns, ob Gottes Wort heute noch gehört wird. In den Versen 22 und 23 spricht Jesus über die Herrlichkeit, die ihm gegeben wurde und die er an seine Jünger weitergegeben hat. Er betet, dass sie eins sind, vollkommen eins, damit die Welt erkennt, dass Gott ihn, Jesus, gesandt hat. Und genauso wie Gott Jesus den Sohn liebt, Gott auch die Welt liebt. Wir sind nach allen Regeln der göttlichen Töpferkunst Gefäß aus Ton. Nicht viel mehr als ein zusammengewürfelter Haufen von Staub. Aber in uns schlummert die Herrlichkeit Gottes. Jesus hat sie seinen Jüngern gegeben, hat sie uns gegeben. Warum? Damit wir dieses Wagnis Einheit trotz Unterschiedlichkeit überhaupt eingehen können. Seien wir doch mal ehrlich. Ohne den Geist Gottes, ohne seinen Drängen, ohne die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben, seine tägliche Nähe und Fürsorge, schaffen wir das doch gar nicht. Ja, wir wollen es ja auch gar nicht. Seine Gnadengaben sind Grundlage für unser Handeln. Aber seine Herrlichkeit ist eben auch nur seine Herrlichkeit. Und deswegen ein Geschenk. Wir können uns entscheiden, unserem Nächsten seine Liebe vorzuenthalten. Wir können uns entscheiden, seine Herrlichkeit der Welt nicht zu offenbaren. Aber Gott hat uns so viel Gutes an Vorschuss gegeben. Die Welt soll erkennen, dass Gott sie liebt. Und zwar mit der gleichen Liebe, mit der Gott seinen Sohn liebt. Verstehen Sie, dass Gott Sie liebt? Sie ganz persönlich? Manchmal glaube ich, dass dieser Satz, es ist ein sehr gefährlicher Satz, aber es kann auch ein sehr einfacher und plumper und unbedeutender Satz sein. Der Satz, Gott liebt alle Menschen. Ich kenne wenige Leute, die da ein Problem haben, zu sagen, Gott liebt alle Menschen. Das wünschen wir uns. Aber haben wir ganz tief verstanden, dass Gott auch wirklich mich liebt. Ja, du kennst den ganzen Dreck in meinem Leben und du liebst mich trotzdem. Ja, ich habe schon wieder versagt und du liebst mich trotzdem. Ja, wenn du mich wirklich kennst, wie kannst du mich lieben? Verstehen wir das, dass wir geliebt sind? Ich habe da manchmal meine Probleme mit. Aber ich hoffe, dass wir alle heute mitnehmen, dass Gott uns mit einer Liebe liebt, die ihn alles gekostet hat. Es hat ihm seinen Sohn gekostet. Und es ist genau diese Liebe, die er auch in uns bewirken möchte. Eine Liebe, die nichts mit Romantik und Sentimentalität zu tun hat, sondern die uns radikal verändern will, die uns alles abverlangen wird, die uns an unsere Grenzen bringen wird und darüber hinaus. Liebe kostet. vieles, vielleicht alles. Und Ziel Gottes ist, dass die Herrlichkeit und die Liebe, mit der wir bekleidet sind, nicht auf uns zeigt, sondern auf ihn, den Herrn, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wenn wir uns lieben, uns als Christen und die Menschen, die Jesus nicht kennen, dann wird Gott verherrlicht. Und aus diesem Grund sind wir alle noch hier auf dieser Welt und nicht bei Gott. Wir haben eine Aufgabe. Wir haben als sein Eigentum die Aufgabe in dieser Welt. Wir sind wichtig für Gott. Ja, Gott kann auch ohne uns. Aber er will gar nicht ohne uns. Er will mit uns. Auf unserem Leben steht sein Name und seine Freude. Und durch seine Macht werden wir bewahrt. Und er hat nicht nur uns im Blick als Kirchengemeinde. Jesus betet in unserem Text für die Menschen, die durch unser Zeugnis zum Glauben kommen. Durch unsere Predigt, durch sein Wort, durch liebevolle Nächstenliebe. Er möchte uns in seine Herrlichkeit hineinziehen und alle anderen Menschen, damit wir alle eins sein können. Wir haben einen Haufen von Arbeit zu tun, um diesem Anspruch gerecht zu werden und sind dankbar für die Gnade Gottes, die uns auffängt, wenn wir das nicht schaffen. Ich möchte abschließen mit den letzten drei Versen. Aus dem 17. Kapitel des Johannes, Verse 24 und 26, bitte Sie nochmal aufzustehen. Und wünsche uns allen, dass wir dieses Gebet mit in unsere Wochen nehmen. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen.